Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Immer noch zu Hause. Simon allein zu Hause. Ach nee, bist du gar nicht.
Nee, ich bin nicht alleine zu Hause. Meine ganze Familie ist halt hier, sag ich mal.
Das ist eigentlich das eigentliche Thema, ne? Es ist nicht das Alleinsein, sondern das Nicht-Alleinsein, das vielen Leuten gerade Probleme macht. Oder das Alleinsein natürlich auch. Ach, alles ist problematisch in diesen Tagen.
Weißt du, was problematisch ist, Lukas?
Nee.
Ich bin ja heute, also du kennst ja solche Tage, man ist da einfach müde, ja. Und man denkt sich so, ja.
Das klingt schon sehr hart.
Ja, ja, tatsächlich. Und man denkt sich so, ja gut, so ist es halt, ja. Und dann denkst du dir, gut, ich mache was dagegen, ja. Und ich kaufe im Wesentlichen einfach mal einen
Kaffee. Spannung steigt.
Ja. Und du kennst mich ja, Kaffee ist ja, ich bin ja auch so ein Mensch, wenn du mir einen Kaffee anbietest, dann hast du mich ja auch immer auf deiner Seite, ja, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zu einem Meeting muss oder irgendwo ein Gespräch führen muss oder ein Interview gebe, ey, wenn du mir einen Kaffee anbietest, ja, dann sind wir cool miteinander.
Ja, meine Spannung steigt immer noch.
Und jetzt mache ich mir hier einen Kaffee, pass auf, ich gehe also in unsere Küche, ja. Greif in unseren Kühlschrank, in diese verschlossenen Dosen, also wir haben verschlossene Dosen, aus alte Pumpernickeldosen, ja, diese Blechdosen, und da habe ich also meinen Kaffeebohnen drin, ja, und denkst so, gut, machst du dir einen Kaffee, mach die Mühle an, so, ja, und dann gieße ich den Kaffee auf und dann denke ich so, das riecht aber komisch, aber du weißt ja, wie das ist, man denkt ja erst immer nicht so drüber nach, ja.
Hm. Nimmst du einen Schluck Kaffee jetzt dazwischen?
Und dann mache ich mein 80 Grad heißes Wasser da drauf, lass es 3 Minuten ziehen, stampfe mit meiner French Press den Kaffee runter und habe potenziell die perfekte, schnelle, ja, Kaffeearomisierung. Aber da habe ich nicht, ja, da habe ich nicht meine Rechnung mit Sagafredo gemacht. Sagafredo Intermezzo, ja. Ist eine Kaffeebohne.
Der erste Vokal ist ein E.
Nein, das ist, ja, was auch immer. Ja, geht schon los. Segafredo, ja? Jemand, der sich, ja, wie eine Konsole nennt, ja, der hat auf jeden Fall etwas nicht drauf, und zwar Kaffeebohnen rösten. Die Scheiße schmeckt einfach, das würde ich nicht mal meinen Pflanzen als Dünger geben. Ich bin so abgefuckt.
Also, verstehe ich jetzt richtig, du warst heute einkaufen, um mal den Kopf frei zu kriegen und wach zu werden. Das hat auch alles geklappt. Ja, es gab noch Kaffeebohnen, anders als Hefe.
Oder
und dann
Mehl
bist du nach Hause gekommen.
Ja.
Ja, also zur Not trinkt man die Hefe einfach. Bist du nach Hause gekommen? Das geht in Deutschland nicht alle, oder? Das geht nicht alle. Das ist ja systemrelevant.
Ja.
Die Trinkhefe. Und dann gehst du nach Hause und machst dir Kaffee auf eine Art und Weise, die du beschreibst, wo jetzt alle wieder denken, die das sowieso denken, ach, schau an, ist das ja doch ein Hipster. Und am Ende stellst du fest, scheiße, ich habe die falsche Sorte Bohnen gekauft.
Das ist, ja, sag mal so, ich habe irgendwie mir nicht dabei gedacht. Ja. Aber jetzt, also, das ist eine Enttäuschung. Wer macht denn sowas? Ja. Also wirklich, man fragt sich doch auch so, hey, lass mal Kaffee machen, ich bin ein Kaffeehersteller, lass mal Kaffee machen, den schmeckt den Leuten, ja, und dann kommt halt das dabei raus. Ich sag mal, trinkt der Produzent den Kaffee selber, den er macht?
Naja, Segafredo, weißt du, woher die kommen?
Nee, Italien oder was?
Also, ich habe das nicht geprüft, ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Lavazza so ist, dass das ist das Guinness-Problem, ja, genau derselbe Scheiß. Es schmeckt nicht so, weil es anders, es ist für den deutschen Markt gemacht, es ist hier vakuumverpackt, rübergeschickt, es schmeckt nicht so. Da kenne ich Experten für, ja. Da kann ich gar nicht mehr zu sagen, das ist alles natürlich der Geheimhaltung unterlegen, aber es kann gar nicht gleich schmecken. Die Qualität ist eine andere. Es ist ein anderer Markt, es ist ein anderes Produkt, mein Freund.
Willst du mir also sagen, der Italiener oder die Italienerin, ja, die sitzen also...
Behält seinen geilen Kaffee für sich.
Behält seinen Kaffee für sich, ja, und beim Abfüllen kackt noch immer einer in jede einzelne Tüte oder was?
This is for the Germans.
Ich weiß Simon, gar nicht, wo ich anfangen soll. Das hat ja, es ist halt aromalos, ja. Das schmeckt so schal und alt, das. Und dann,
ich finde es ja sympathisch, dass du das nicht geschmacklos nennst. Das war mein Problem mit Lavazza, dass es nicht geschmacklos ist, die deutsche Variante, sondern so nach Plastik schmeckt. Ja. Aber weißt du, Simon, ich finde es trotzdem ganz toll, dass du Segafredo, einen italienischen Kaffee, gekauft hast und damit Italien unterstützt. Ja, ganz egal, wie das schmeckt, du bist jemand, der setzt sich ein an der richtigen Stelle.
Sozusagen, Segafredo ist sozusagen die europäische Variante für Fairtrade-Kaffee oder was?
Aktuell vielleicht schon, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, italienische Produkte kaufen ist immer nicht falsch in diesen Tagen.
Ja, also die Italiener machen es mir nicht leichter mit diesem Produkt. Aber ich habe jetzt 4 Dosen voll mit dem Scheiß. Und ich bin echt...
Okay, jetzt verstehe ich deinen Schmerz, aber das ist auch einfach dumm. Ein Produkt, das man nicht kennt, gleich so aus so Brandenburger Eremitenweise einzukaufen, so wie man so in Havelpark fährt und das einen Kofferraum voll macht, weil man nicht weiß, wo man mal wieder rauskommt aus dem Wald.
Ja.
Der Hillbilly von Ost-Berlin.
Ja, ich bin wirklich echt enttäuscht und ich habe...
Solltest du auch sein, aber von dir selber, mein Freund.
Ja, war auch irgendwie teuer genug.
For lack of judgment.
Boah, Leute. Ja, also bei uns ist also Kaffee Notstand ausgebrochen, ja.
Du trinkst deswegen jetzt viel Milchkaffee wahrscheinlich.
Ja, das Ding ist, ich mache ja immer Hafermilch rein. Aber ich kann es nicht
mal mit... Schmeckt doch eher alles nur nach Hafer.
Das ist nämlich das Verrückte. Er ist so schwach irgendwie und auch nicht so, also er ist irgendwie seltsam. Dadurch schmeckt das tatsächlich hauptsächlich irgendwie nach so... Ja, weißt du, wie der schmeckt? Du kennst doch so von Oma, ja, der Kaffee, der... von gestern nochmal warm gemacht wurde. Weil man ja sparen muss. So schmeckt er. Obwohl er frisch aufgebrüht ist. Unter optimalen Umständen. Also okay, ich verstehe nicht. Ach, ja.
Also ich habe hier... Also was trinkst du? Trinkst du jetzt Kaffee eigentlich daneben her?
Ich quäl mir das rein, um sozusagen hier volle Leistung für diesen Podcast zu bringen.
Du bist ein großer Mann des Glaubens, der alle Bedrängnis durchlebt und durchzieht. Manchen würdiger Petrus Namensträger. Ja. Ich trinke noch den Rest kalten Kaffee hier aus meinem Berlin-Becher.
Das wäre quasi jetzt richtig eng miteinander, muss ich sagen.
Das ist traurig, oder? Ja. Das ist traurig. Ja, das mache ich aber auch nur, um deine Leidensnachfolge zu unterstützen. Ja,
Solidarität ist eine Waffe, Lukas.
Sharon ist Karen. Okay, gut. Liebe Leute, ihr seid ja nicht nur dafür da, Simons Leid anzuhören und meine Häme, sondern auch den Bibeltext, über den wir heute diskutieren werden. Die Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 21 bis 26. So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barnabas mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Also, ich finde den Text ja schon wieder super geil. Gerade beim Lesen ist er mir so das erste Mal so richtig ins Auge gesprungen.
Ihr müsst auch gerade ein bisschen schmunzeln.
Ja, das wird nice. Ich freue mich drauf. Wir sollten es nicht zu lang machen. Ich sehe schon wieder, wie wir hier über jeden Halbvers, jeden Einschub ewig reden. Aber nochmal zurück zur letzten Woche. Ne? Es ist ja hier mitten reingesprungen in den Text. Mhm. Letzte Woche haben wir, Judas, mal wieder Judas gedacht, ja, der da... So wird es ja berichtet hier in der Apostelgeschichte, einen Acker erworben hat von dem unrechten Lohn, den er bekommen hat dafür, dass er Jesus verraten hat und deswegen sich zerreißt. Ja, er zerplatzt auf dem Acker. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie denn Petrus auf einmal dazu kommt, hier die Psalmen zu zitieren und so weiter und so fort. Die Konsequenz ist jetzt, dass die Jünger sagen oder dass Petrus auf jeden Fall vorschlägt und offensichtlich das auch so angenommen wird, wie unser Text heute sagt, dass jetzt Zeit ist, dass sein Amt, das Amt von Judas weitergegeben wird. Spannend eigentlich auch noch, dass es ein Amt ist, ne? Also die Apostel, die ehemaligen Jünger, die sind jetzt, vielleicht auch einfach die Terminologie, die man jetzt zu Lukas Zeit auch benutzt, die haben jetzt nicht einfach nur so eine spezielle Rolle. Das waren halt die engsten Kumpels von Jesus, sondern sie haben bestimmtes Amt. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll im Sinne der Apostelgeschichte so zu denken, weil die jetzt auch eine ganz bestimmte Verantwortung übernehmen, ne? Noch so ein Nachklang von letzter Woche, der mir gerade so aufpoppt hier.
Ja, die ersten Beamten der Weltgeschichte sind die Apostel.
Simon, Römisches Reich, ne? Und davor und hier und da, Alter Orient.
Details. Also
die ersten Beamten.
Ich möchte diese
Details. Die ersten Religionsbeamten des aufkommenden Christentums, ja.
Ja, die ersten PfarrerInnen.
Das sind Kirchenbeamten.
Ja.
Also, naja. Jetzt geht's hier ja weiter. So muss nun einer von den Männern, so das ist jetzt die Konsequenz, weil es im Psalm steht, dass jemand anderes sein Amt empfange, muss nur einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist. Ja, wo setzt man denn da an?
Ja, das, das geht ja ewig. Das Kriterium ist halt super gut. Ja, also,
ja, was?
Das Kriterium, wonach die gehen, was ja jemand erfüllen muss, um sozusagen dabei zu sein. Also quasi Leute der ersten
Stunde, zusammen.
Kann man einfach sagen, Punkt. Ja, also ne, Jesus kommt aus Nazareth und fängt dann an zu eskalieren. Und da war der Matthias schon am Jordan am Start und war einfach immer dabei. Und ist halt nicht abgehauen zwischendurch, hat ihn dann krass verflucht oder irgendeinen komischen Kram gemacht, so. Sondern er muss halt einfach immer dabei gewesen sein. Ja? Der war wahrscheinlich auch dabei, wo sie den Töppen durchs Dach gelassen haben. Und der war dabei, als die Jünger über das Wasser schippern mussten und Jesus an denen vorbeigejoggt ist. Weiß der Geier, wo der da war? Vielleicht war der mit Jesus dabei. Ja. Details werden ja häufig nicht erzählt, deswegen könnte man das einfach mal annehmen. Aber im Wesentlichen, diese Menschentraube, die immer drumherum war, dieser Circle, wenn es jetzt noch einen Outer Circle gibt und Inner Circle, wie heißt denn der? Der Middle Circle. Ja. Da war Matthias immer am Start. Ja, sagen wir, im Windschatten der Apostel. Und jetzt, ja, jetzt kommt seine Stunde. Ja, jetzt ist quasi seine Loyalität und Treue und aber auch das ganze viele angehäufte Wissen von Jesus und den Aposteln, alles, was er beobachten konnte, weil er glücklicherweise eben nicht im Inner Circle war und so crazy Sachen machen musste, über die dann geschrieben wird, ja, kann er jetzt quasi einfach sagen, hi, hier bin ich. Und ist sozusagen qualifiziert. Richtig geil.
Hast du das schon wieder alles herausgefunden, hast, Simon?
Aber es ist auch viel geiler, ist ja, dass er einfach mal der Pop, der Bob ist oder der Paul und der andere einfach die krassen, heftigen Namen hat.
Ja, ich finde es schön. Ja, ich finde geil. Ich finde auch irgendwie, also ich finde die Reihenfolge interessant, ne? Also es muss einer von den Männern sein, klar, das ist jetzt irgendwie hier die patriarchale Regel der Antike, ja, dass das die Männer machen. Gut, das Kriterium ist klar. So, und die bei uns gewesen, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, der soll mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Erst habe ich kurz gestockt und gedacht, hä, Zeuge der Auferstehung? Heißt ja eigentlich, dass man dabei ist, als er auferstanden ist. Das kann ja nicht gemeint sein. Die ganze Nummer ist ja schon gelaufen, er ist ja schon im Himmel. So, aber es heißt ja jemand, der von der Auferstehung Zeugnis gibt, also der weiter sagt, dass Jesus auferstanden ist. Ne, das ja, ist natürlich das Amt des Apostels. Ja. Ja. Hm? Du bist natürlich viel schlauer als ich. Das ist, ja, wissen wir auch alle. Ja, also, deswegen brauchtest du auch kein universitäres Pisa. Studium. Du kannst das auch so.
Boah, Alter. Wenn das, die Keule kommt jetzt. So läuft das jetzt in den nächsten Jahren. Das muss ich mir reinziehen. Leute, hört euch mal dieses Elend an. Ja?
Always love,
der,
brother.
Der Always Herr love. Vikar, ja, der nächste, demnächst der Herr Pfarrer, ja, drückt mit seinem Daumen ja, auf die Niere Ausbildung drauf. So läuft wieso? Der Klerus ist doch das Volk.
Ist doch schlimm genug, dass ich Pfarrer genannt werden muss. So, also, lass mir da auch ein bisschen Spaß. Gut, also wie wir alle mit Simon Schlau schon sofort erahnt haben, kann das nicht gemeint sein, dass man bei der Auferstehung zuguckt, sondern es geht darum, Zeugnis zu geben, also weiterzuerzählen von der Auferstehung.
Na klar, ja.
Also
ja.
Das ist das, ganz kurz gefasst, das ist eigentlich das Amt des Apostels. Er soll weiter sagen, Jesus ist auferstanden, könnte man so sagen. Also gehört vielleicht noch mehr dazu, aber das ist eine Sache, die mir jetzt hier so aus dem Text raus entgegenschallt.
Ja, weil
Apostel sind Leute, die ausgesandt sind, um zu sagen, Jesus ist auferstanden.
Weil wir tatsächlich, glaube ich, auch im Markus-Evangelium tatsächlich ja immer wieder mal darüber gesprochen haben, was die Apostel eigentlich so ausmacht. Und was ja sie ausmacht, ist, dass sie die unmittelbaren Zeugen sind, die tatsächlich auf eine ganz andere Weise davon sprechen können, von Jesus wirken, als alle anderen.
Ja, aber das Coole daran ist, es wird hier nicht auseinandergerissen. Ja? Also er soll Zeuge der Auferstehung sein oder werden. Er soll weiter sagen und überall in der Welt verkünden, Jesus, der gekreuzigt wurde, ist wieder auferstanden. Aber das soll er nicht einfach so machen, sondern er soll diesen Jesus auch kennen. Also der auferstandene Jesus, die ganze Osterbotschaft, Halleluja, praise the Lord, die ist nicht abgekoppelt von dem, was Jesus auf der Welt getan hat. So, das ist ganz wichtig. In den ersten Jahrhunderten war ja auch ganz besonders wichtig, dass Gott Mensch wurde. Ja? Also diese Fokussierung auf Kreuz und Auferstehung, das war auch immer wichtig, aber das ist später viel wichtiger geworden, nochmal als Weihnachten. Jetzt haben wir Weihnachten wieder im Fokus. So, aber dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird, der war immer zentral. Und deswegen war es auch immer ganz wichtig, dass die Leute, die von Jesus weitererzählt haben, diesen Jesus persönlich kannten, und direkten Kontakt mit ihm hatten. Auch weil Jesus ja von diesen Leuten 12 ausgewählt hat ursprünglich. Und nicht gesagt hat, hier Testament, such mal jemanden, der rote Haare hat und besonders schlau aussieht. Oder so. Hätte er auch machen können.
Offenbart. Ja, natürlich. Und die ganze Thema, also das ja, ganze natürlich. Ding, ne, Jesus wirken und die Auferstehung im einen Kontext, das ist ja total wichtig. Und das ist ja die wichtige zentrale Botschaft, warum es überhaupt relevant ist. Ja, also nur ein wirkender Jesus, also es gab bestimmt auch andere nette Typen, die durchs Land gezogen sind. Aber die sind halt alle tot. So. Und Jesus halt nicht. Und ich glaube, das ist halt wichtig, natürlich das in ein bisschen immer in dem Kontext zu haben. Ne? Und das sind ja auch eben diese Streitthemen, die sich ja in die Jahrhunderte danach immer wieder ergeben haben und wo sich ja am Ende der Mainstream durchgesetzt hat, den wir heute alle kennen und der mittlerweile nicht mehr Mainstream ist, aber du weißt schon, zwischendurch waren viele davon überzeugt. Und im Wesentlichen... Womit
du was meinst?
Bitte was?
Was ist der Mainstream, den wir jetzt alle kennen?
Ja, also, der Herr ist auch auferstanden, Bruder.
Ach so. Ja, ist er ja. Amen, Amen.
Ja. Ja, genau, aber das war ja mal. Also das ist ja die Mainstream-Meinung. Das ist ja, das muss man sich ja auch klar machen. Also wenn man immer so ein bisschen da sitzt und sich über Kirche Gedanken macht, es hat sich halt am Ende die Mehrheitsmeinung durchgesetzt. Hätte auch was völlig anderes sein können, ist aber nicht. Und vielleicht ist es deswegen auch nicht möglich, dass was anderes ist. Aber Prädestinationslehre ist ja mal irgendwann eine Sonderfolge.
Ey, ja, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, welches Problem du gerade bearbeitest
damit. Ich behandle kein Problem, sondern nee, mir ist halt wichtig, okay. Die Apostel sind halt die Typen, die über Wirken und Auferstehung im simultanen Kontext reden. Das gehört ja, unmittelbar beides, zusammen, ja. Es ist unlösbar voneinander.
Ja.
Und das Wichtige ist, sie haben das erlebt und deswegen sind sie überhaupt erst qualifiziert, darüber zu reden. Deswegen ist ja auch, auch eine Sonderfolge wert, ja. Was kann man überhaupt über Apostel sagen? Und was sind, wann hört apostolisches Amt auf? Ja? Und was sind Presbyter? Und da kann man so viel tolles Zeug reden.
Du liebst diese Begriffe.
Ja, ich liebe die Scheiße. Weil nämlich Kirchengeschichte einfach der Wahnsinn zwischen, der große Spaß zwischen Wahnsinn und Sodom und Gomorra ist. Ja? Und daraus ist Kirche erwachsen. Es ist fantastisch.
Völlig verrückt. Ja. Auf diesem Nährboden.
Ja.
Genau, also man könnte vielleicht so sagen, um eine Abwandlung, oh, jetzt hier ein bisschen theologisch spielen, von Barth, ja, eine kleine Abwandlung, könnte man sagen, das irdische Wirken von Jesus, das führt dazu, dass er am Ende den Tod stirbt und aufersteht. Das ist kein zufälliges Ende. So, man könnte sogar sagen, hier, das ist Anselm von Canterbury. großer theologischer Wurf. Ja. Warum wurde Gott Mensch? Also Cur Deus Homo, seine große Schrift, bringt ja gerade dieses Argument, warum wurde Gott eigentlich Mensch? Warum gibt es diese ganze Inkarnation? Seine Antwort ist letztlich, damit die Geschichte am Kreuz passiert, damit Tod und Auferstehung passieren, damit Mensch und Gott versöhnt werden. So, dann wäre quasi das irdische Wirken von Jesus eine Bedingung sozusagen dafür, dass am Ende auch die Erlösung passieren kann. Andererseits kannst du auch sagen, Erlösung und ja, das Wirken Gottes am Kreuz, die Versöhnung von Gott und Mensch, ist gar nicht möglich, wenn Gott nicht Mensch wird. Also die Auferstehung ist wichtig und das irdische Leben ist wichtig, beides gehört zusammen, man darf es nicht voneinander trennen, man kann es auch nicht voneinander trennen, Gott hat diesen Weg gewählt.
Ja.
Was ich aber irgendwie witzig finde, ist dieser Einschub. Ja? Also man soll dabei sein, wie Jesus unter ihnen ein- und ausgegangen ist, okay? Also das ist einfach, Gott ist Mensch geworden und lebt unter den Leuten und sie sollen alle damit Kontakt gehabt haben und nicht nur von irgendeiner Auferstehung eines Luftikus sprechen, sondern wissen, er war ganz Mensch, so. So könnte man es auch fassen. Ne?
Er war greifbar und authentisch und
und nervig und anstrengend.
Genau. Ja, ja, genau.
Das ist das Ergebnis unserer Markus-Exegese. So, aber seit wann soll man das tun? Und dann schreibt Lukas hier, seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde. Bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, super, das schreibt Lukas ja auch. Aber seit seiner Taufe durch Johannes? Wo waren denn die ganzen anderen Apostel? Petrus und Co.? Bei der Taufe des Johannes.
Ich meine, du bist ja so ein richtiger Fuchsi. Ne?
Ja, total.
Ja, deswegen ist der Bart nämlich auch fast rot. Das ist wahr. da kann man tatsächlich sagen, ist eigentlich ja inhaltlicher Bullshit. Ja, die Jungs haben wahrscheinlich bei der Taufe wahrscheinlich gerade mit Fischen gespielt. Ja, und zwar mit nicht mit Jordanfischen. Ja, das ist tatsächlich ein komischer Satz. Ne?
Ja, und zwar ist es deswegen auch komisch. Also ich meine, wir kennen es aus dem Johannes, aus Markus-Evangelium.
Ja, aber ich glaube, das ist eher so ein übertragenes Ding, Lukas.
Warte mal, also Markus-Evangelium wird Jesus ja zuerst getauft und dann läuft er erst am See entlang und ruft sie alle. So, ja. Und wenn du jetzt ins Lukas-Evangelium guckst, dann passiert das auch, ja, zuerst. Also in Lukas 3 wird noch die Taufe irgendwie angekündigt, ja, dass da einer kommt. Und dann wird Jesus auch nochmal schnell getauft. Und dann taucht Simon das erste Mal in Lukas 5 auf.
Aber Lukas.
Und Lukas sagt ja, er schreibt alles chronologisch auf. Also in guter Ordnung.
Aber Lukas, du bist doch immer einer, der hier den Text immer so wischiwaschi nimmt und alles kann, nichts muss, sagt. Ja. Und auf einmal bist du da so hinterher und sagst, nee, das ist jetzt hier aber nicht korrekt.
Stimmt doch gar nicht. Naja.
Also ich das denke so. Ich denke mir, ja gut, da bin ich tatsächlich echt gnädig, dass ich behaupte, dass Lukas das als Latenzzeit oder Latenzphase betrachtet, quasi den Zeitraum von Beginn der Taufe, gibt es einen bestimmten Zeitraum.
Latenzphase. Der berühmte antikische juristische Begriff der Römer, die Latenzphase.
Ja, echt? Haben die den?
Nein! Nein! Nein.
Also, ich sag das jetzt einfach, dass es eine Latenzphase ist, wo der sagt, pass auf, da gibt's die Taufe und dann zieht Jesus durch die Gegend und holt sich seine Leute zusammen. Und dass das quasi eben der Zeitraum ist, von Beginn an von Johannes Taufe und dass das alles in einen Zeitraum reingehört. Verstehst du? Ich glaube, ihm geht es nicht darum, dass Matthias quasi noch das Spritzwasser von Jesus abbekommen hat, als Johannes ihn brutal untergestuckt hat, sondern dass irgendwie in dieser Phase ist ja nichts anderes passiert, außer er sucht seine Leute zusammen. Verstehst du? Das ist, glaube ich, wichtig. Also, dass man sich das auch so ein bisschen vergegenwärtigt. Er ist nicht durch die Gegend gelaufen und hat irgendwie schon krass eskalativ gearbeitet, sondern hat sich seine Leute zusammengesucht und da war Matthias mit dabei.
Ja, dann hätten sie auch schreiben können, seit Jesus anfing zu predigen, bis
ja,
zu dem Tag.
Aber es ist halt viel eindeutiger zu merken, wenn du von dieser Taufe sprichst. Was aber total, echt, das ist total spannend und ist mir nie so bewusst aufgefallen. Ich behaupte, es ist die Latenzphase.
Also natürlich, das macht theologisch einfach einen Bogen auf, ja. Von der Taufe Jesu, das ist der Anfang, damit startet irgendwie sein Wirken. Und Johannes kündigt vorher noch an, das ist jetzt der große verheißene Messias. So, das wird irgendwie deutlich, wenn man Johannes anschaut. Und bei Lukas ist es ja auch so, dass vorher schon eine ganze Menge passiert, ne? Also da wird schon von Elisabeth gesprochen und wie sie schwanger wird mit Johannes. Und da wird schon erzählt von Maria und Josef und den Hirten und so weiter und so fort. Also der fängt schon viel früher an. Aber das, worauf sich hier Petrus dann bezieht, ist eben erst die Zeit seit der Taufe. Andererseits ist es Also ich würde den Gedanken jetzt mal jetzt nicht komplett hier vertreten wollen, aber finde ihn eigentlich ganz charmant, zu überlegen, was sind das eigentlich für Leute, die Jesus da am See aufruft. Und wir haben darüber gesprochen, wie damals, vor 3 Jahren, wie komisch es doch eigentlich ist, dass Andreas und sein Bruder Simon da einfach mal mitgehen. Und, ne, vielleicht auch erstmal nur für einen Tag oder so und dann irgendwie merken, okay, das wird jetzt mein Leben. Und
krass. Den Vater hängen lassen, so. Ne? Ist auch
ein bisschen. Ja, genau. Und das ist besonders bei den Donnersöhnen so, dass sie ihren Vater da hängen lassen. Das wird da auch so rausgestellt. Und vielleicht kannten sie Jesus ja doch. Vielleicht waren das ja auch Leute, ja, Simon, du bist schon wieder, vielleicht, wir sollten nicht skypen dabei, discorden. Aber stell dir mal vor, die Jungs sind nicht nur ganz zufällig jetzt unter den ersten Berufenen, sondern das sind einige von denen, also ich heiße ja, alles Volk ging hinaus zu Johannes, um sich taufen zu lassen, war es bei Markus, vielleicht sind es auch einige von denen, die tatsächlich Interesse haben an diesem Lebenswandel, an diesem großen Umkehr, die Johannes predigt und die sich tatsächlich aufgemacht haben zu ihm und durch Zufall irgendwie auch dabei sind. Vielleicht haben sie gar nicht groß was gemerkt und sehen dann einfach diesen Typen, hey, der war doch auch am Jordan.
Ja, lass mal mitgehen. Ja.
Okay, ich will daraus keine riesen Theorie machen, weil es halt nur hier in der Apostelgeschichte so steht. Weil es hier nur in der Apostelgeschichte so steht und auch nur in so einem Einschub, den Petrus bringt, ja. Aber ich finde den Gedanken einfach irgendwie charmant, dass die sich ein zweites Mal treffen. Ich meine, man trifft Jesus sowieso immer zweimal im Leben.
Ja. Ja, genau. Ja,
gut, du darfst gerne weitermachen, wenn du das jetzt hier nicht mehr aushältst.
Es ist jetzt hier logisch total müßig, was du so machst. Ich
spekuliere halt. Ja. Es ist fröhlich. Spekulation und Illustration.
Ja, ist immer bitter, wenn dann das Gegenüber nicht
mitspekuliert. Es trägt nur zur Erbauung bei. Ach
so, ja, dann. Ja,
ist erbaulich.
Und übrigens hatten alle pinke Haare. Ja. Ich spekuliere nur, zur Erbauung.
Nein, nein, nicht ohne Anhaltspunkte. Das ist der Unterschied, Simon.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie der Jordan beschaffen war. Als dann alle untergestuckt wurden, kann ja sein, dass die Haare rosa erfärbt haben. Ja? Lukas, hast du mal nachgeguckt? Warst du da? Nein. So. Jetzt, deswegen, so ist das. Ich sag das jetzt, ja, wenn jemand was anderes sagen will, ist er jetzt auch wie Vorlaut. Ja, gegenhalten.
Okay. Ich glaube, das waren nur pinke Bärte, die da rauskamen. Oh,
pinke Bärte. Bist
du nicht an den Haaren, das Haupthaar war anders beschaffen.
Aber die waren magentafarben, das muss man schon mal ein bisschen festhalten, ne?
Also sie stellten zwei auf, ja, das ist natürlich fair. Ja, man lässt nicht einen auswählen, sondern man sagt, ja, es gibt hier zwei, die werden geeignet. Ja.
Wie in den USA immer zwei zur Wahl aufstellen.
In den USA werden immer zwei zur Wahl aufgestellt.
Ja, ist ein bisschen runtergebrochen.
20, 30.
Ja. Details.
Also, sie jedenfalls stellten zwei auf. Kleine Stechen. Schöner Begriff. Ja. Und dann wird es irgendwie lustig, ja? Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus. Ich meine, der hat, glaube ich, verloren, weil er einfach zu viele Namen hatte. Und die hatte so, im Ernst? Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus?
Ist doch so geil. Hier, ey, Barsabbas. Meinst du Josef? Nee, ich meine Justus. Ist doch Barsabbas. Nein, ist Josef. Justus, Mann.
So. Und die alle so, der Name ist schon ein bisschen kompliziert. Da weiß am Klassik. Schluss keiner, wer gemeint ist.
Ja, krassiger Name so. Und dann gibt es aber noch Paul. Ja,
ja, vielleicht war es auch so, vielleicht war es auch so nach dem Motto, ich meine, wir hatten schon mal einen Judas, den man ständig verwechselt hat, ja? Judas und dann Judas, der ihn dann später verriet, ja? Haben sich vielleicht gedacht, Josef, bei Jesus ist Josef auch immer so ein bisschen Verwechslungskandidat. Das ist auch schwierig. Also ich glaube, er hat einfach schlechtere Chancen.
Meinst du, die haben sozusagen die hatten so ein bisschen so ein Trauma? Gezinkt. Und
ja, genau.
Wollten bloß nicht wieder Holungen sozusagen?
Ja, genau, nicht schon wieder die gleiche Scheiße.
Das, ja, das könnte natürlich sein.
Ich joke nur.
Ich meine, es gab ja.
Nicht mal zur Erbauung, ist nur Bullshit.
Es gab ja zumindest. Was du laberst, Alter. Das ist aber, machst du das immer so, wenn du dann predigst, wenn du einen großen Scheiß redest und sagst, ja, zur Erbauung. Das ist so wie man Anfang der 2000er, wenn irgendwie zwei Männer gekuschelt haben, als noch alle homophob waren und gesagt haben, no homo, und dann war das alles cool.
Ich sage dazu nichts, weil ich das in den Vergleich nicht verstehe. Und
der ist auch nicht glaube, so richtig treffend.
Ich nicht ja sagen
jedenfalls, aha. Genau, und dann haben sie gesagt, naja, gibt es noch Matti. Und Matti lässt sich überhaupt besser aussprechen und ist viel eindeutiger. Und Matti ist nicht Matta, ja, oder Matä. Und deswegen sind die Namen nicht gleich. Und deswegen, bam, ja. Ich finde, das wird wahrscheinlich genauso gewesen sein, aber dann kommst du ja nämlich zum Problem. Das wurde ja alles losgeworfen, Lukas.
Ich frage mich sowieso, wie kommen die auf einer Auswahl von 120 Leuten auf 2?
Vielleicht wollte die Scheiße wieder keiner machen, wie immer.
Ja, wahrscheinlich. Dann hast du gesagt, ach komm, Justus, der Gerechte, der kann sich nicht wehren.
Auf jeden Fall. Ich meine, du musst dir auch vorstellen, da kommt Peter rein, ja, und Peter sagt, ja, ihr wisst ja alle, der Judas, den hat zerrissen, ja, er hat so richtig zerrissen, und dann ist vielleicht noch so ein Typ, der für Taubstumme irgendwie gerade übersetzt und irgendwie so einen ausgeweiteten Bauch darstellt und so. Möchte jemand genau die Rolle einnehmen, ja? Und dann ist ja alle, das ist jetzt so, ist ein bisschen vorbelastet, ja, leicht verbrannt. Vielleicht wollten doch deswegen die 120 nicht, und die anderen nicht mitmachen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ja, offensichtlich hat sich jetzt, konnten sie es mit einem Los entscheiden, das ist ja irgendwie auch total spannend. Es war ja offensichtlich gar keine Wahl, sondern ein Los. Ich frage mich halt, wie wurden denn damals Lose geworfen?
Wie die geworfen? Meinst du sozusagen
die haben gewürfelt oder Vorgang? So?
Ja, gewürfelt oder. Also, das, was die da machen, das hat ja eine alte Tradition, ne? Das ist schon im Alten Testament sehr verankert, das Los, um einzuwerfen zur Auswahl. Divination, ja, göttliche Entscheidung erbitten. Und
Physik.
Ja, also ich denke irgendwie an Würfel. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was sie genau genommen haben. Aber sie haben irgendwas offensichtlich geworfen.
Die Kaisermünze werfen wäre irgendwie unangemessen.
Das wäre ein bisschen strange, aber warum nicht? Ja. Hey, Füllhorn, wir nehmen Matthias. Gut, aber wichtig ist, sie haben nicht einfach nur die Münze geworfen und gesagt, hier mal gucken, wer Glück hat, sondern was sie machen, ist, sie beten und sie sprechen mit Gott. Und das ist hier kurz wiedergegeben, Herr, der du alle Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast. Also sie sagen, nicht wir wissen, wer der Geeignete ist, weil wir kennen die Jungs zwar, wir können uns vorstellen, dass die das könnten und dass die am richtigen Ort hier wären, aber wir kennen nicht ihre Herzen. Wir wissen nicht, und Herz ist der Sitz von Verstand, Emotion, ganzen Sein, die Persönlichkeit quasi. Wir kennen sie nicht, so wie du sie kennst, Gott, könnte man auch übersetzen. Und zwar in- und auswendig. Und deswegen wollen wir die Entscheidung nicht treffen, sondern geben sie an dich ab. So, und sie gehen davon aus, er wählt hast, ja, also dass Gott schon einen vorausgesehen hat. Jetzt kannst du mit deiner Prädestination wieder ankommen, da können wir dann gerne wann anders nochmal drüber sprechen. Aber sie gehen davon aus, dass Gott da schon was zu sagen hat und deswegen werfen sie das los und wollen wissen, für wen Gott vorgesehen hat, dass er Dienst- und Apostelamt empfängt. So. Und dann heißt es noch, dass Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. Nicht schlecht, wie du so im frommen Gebet dann nochmal kurz so einen kleinen Seitenhieb auf Judas einbaust, aber ohne, dass es pietätlos wird, an seinen Ort, da wo er hingehört, auf den Blutacker. Mhm.
Ja, also es ist keine basisdemokratische Entscheidung gewesen. Und dann ist es Matthias geworden. Ich weiß gar nicht, ich habe mal von Matthias nochmal viel gehört. So. Also es gibt in Trier soll es ja einen Sarkophag mit den Gebeinen von ihnen geben. Ist ja die Frage, ob das stimmt. Aber mehr wüsste ich jetzt auch gar nicht über diesen Mann zu sagen, muss ich zugeben.
Naja, du kannst ja mal die ganze Bibel danach durchsuchen. Das können wir zum Glück ganz einfach durch die Bibelserversuche. Und dann findest du den Namen zweimal. Apostelgeschichte 1,23, Apostelgeschichte 1,26.
Wow. Also, haben sie den Besten der Besten genommen?
Ja, das ist die Frage, ne? Ja. Warum? Also war es jetzt vielleicht doch Justus? Barsabas. Barsabas taucht nämlich tatsächlich nochmal auf. Einmal.
Auch so.
Also die Auswahl war auch nicht super. Apostelgeschichte 15,22, da heißt es, dass die Apostel und Ältesten mit der ganzen Gemeinde beschlossen, aus ihrer Mitte mal wieder Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antioche zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas, da ist er. Nee, das ist Judas. So ein Quatsch.
Judas.
Es gibt also auch noch einen Judas, der Barsabas heißt. Also nicht mal Josef Barsabas ist irgendwo nochmal aufgetaucht. Okay, Matthias ist ein bisschen
prominenter. Ja,
weiß man nicht.
Ja, also vielleicht darf ich dazu was sagen. Ich weiß, das ist wieder sag ketzerisch und so. Aber das ist wieder eine dieser Stellen, wo ich dann da sitze und dann, also heute da sitze. Damals habe ich da nicht so da gesessen, aber heute so da sitze und denke, vielleicht hat Gott auch einfach gar nichts dazu gesagt.
Ja, und ich will zwei andere Sachen dazu sagen.
Klar, bitte.
Die eine Sache, die ich dazu sagen will, ist, er hatte ja eine Aufgabe, also Apostelamt und Dienst. Dienst ist, für die Gemeinde da zu sein und das zu tun, was gerade notwendig ist. Da werden wir dann in den nächsten Kapiteln der Apostelgeschichte noch sehen, was notwendig wurde, was sie so entschieden haben, was sie so gemacht haben.
Ja.
Aber Apostelamt, ja, Zeuge der Auferstehung zu werden, das hat, das musste er ja irgendwie gemacht haben. So. Aber er war nicht der große Paulus-Apostel oder Petrus, die, also ne, Paulus überflügelt ja alle mit seiner Missionstätigkeit. So, und Petrus ist, hat seine Credits vor allem noch aus der Geschichte mit Jesus. Ja.
Ja.
Und ist deswegen auch so wichtig. Und die anderen Jungs, die tauchen auch noch nicht so riesig auf, aber die müssen ja wichtig gewesen sein dafür, dass, wie es dann in der Apostelgeschichte heißt, nach Pfingsten der tausende Leute zum Glauben kommen. Also, ne, sie, das ist auch schön, wenn du es andersrum siehst und sagst, hey, die großen Helden der Geschichte sind gar nicht so die großen Helden, sondern einfach Leute, die ihre Aufgabe von Gott empfangen, so wie er jetzt hier, und sie treu ausführen. Sonst würde irgendwo berichtet werden, dass er voll der Loser war. Das, ja. Das machen biblische Autoren ja auch, aber er ist es offensichtlich nicht. Bei Judas wird es sehr deutlich gesagt, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hat.
Das kann natürlich sein. Ich meine, Jesus macht ja auch manchmal, also ne, der immer wieder auch mal Gleichnisse aufmacht und zum Beispiel eben beschreibt, wo sozusagen die Knechte in einem Gleichnis, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es stand. Ja, Lukas kann kurz googeln und so tun, als hätte er das aus dem Kopf. Wo dann die Knechte quasi Geld bekommen, ja, unterschiedliche Summen, und einer von den Jungs das Geld vergräbt, weil er Angst hat, dass er das irgendwie verprasst oder nicht richtig auf die Reihe kriegt, und dann verkackt er die Kiste. Und der ist ja der Einzige, der Ärger bekommt von dem Herrn. Die anderen, die unterschiedlich viel zustande kriegen, sind alle cool. So, ja? Also das ist alles überhaupt völlig unproblematisch. Und das ist ja, beschreibt ja eben auch, wie Gott das im Wesentlichen sieht. Es geht nicht darum, wie krass du wächst. Ja? Es geht einfach nur darum, dass du dich irgendwie mit deinen Talenten beschäftigst und mit deinen Fähigkeiten, um irgendwas daraus zu machen. Wachstum in Quantifikation ist nicht so relevant. Und natürlich ist das hier dann total treffend, was du sagst. Wir nehmen ja zum Beispiel an, dass die koptische Kirche aus Ägypten, die ist ja auch teilweise ein bisschen, ein paar Sprenkler gibt es ja in Deutschland auch, dass die durch Markus gegründet wurde.
Nehmen wir das an? Also das ist auf jeden Fall
die
koptische Lehre, ja.
Genau.
So viel ich davon weiß, ich bin kein Koptologe.
Koptologe?
Ja? Das klingt wie so ein Helikopter. Oder so.
Helikopter? Genau. Also das ist ja, wie gesagt, es ist ja nicht wichtig, und tatsächlich möchte ich das auch nicht prinzipiell total bewerten, wenn ich jetzt so ein bisschen unfair gegenüber den Aposteln klinge, dann ist das nicht böse gemeint. Und natürlich ist so, der Peter, der hatte einfach immer ein großes Maul, ja, und es hat auch immer gut funktioniert. Und es hat auch im Nachhinein immer noch ein bisschen gut funktioniert. Und der Paul, der war einfach der krasseste Hund in dieser ganzen Kiste. Und natürlich muss man auch sagen, der ist wahrscheinlich auch deswegen vielleicht für uns so bekannt. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie das in der, wie der in der orthodoxen Kirche bewertet wird. Der ist ja bei uns auch deswegen so relevant, weil er eben die westliche Kirche auch überhaupt aus dem Boden gestanzt hat mit seinem Wirken. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt eine Spekulation, dass der in der orthodoxen Kirche gar nicht so relevant ist wie für uns. Dass wir den ganz anders bewerten, und weil man muss ja auch sagen, du könntest ja die Bibel lesen und die Texte und quasi die Teile von Paulus auch einfach nicht auch so hoch bewerten. Wir tun das, weil irgendjemand immer Paulus krass feiert, aber der Anteil der Texte, die wir von ihm lesen, sind jetzt auch nicht so unfassbar groß, dass man sagt, wow, wir müssen uns da immer wieder auseinandersetzen, Alter. So.
Naja, für das Neue Testament hat das schon eine große Prozentzahl geschrieben, so, wenn auch das nicht das entscheidende Kriterium für Bedeutung ist.
Genau, wobei, und weil
wobei
andere Kirchen sich ja auch mit dem AT mehr auseinandersetzen könnten.
Wobei orthodoxe Kirche ja auch Griechenland ist, und wer ist durch Griechenland gezogen und hat das Evangelium verbreitet?
Paula.
Genau. Also, es ist immer spannend, natürlich auch da ökumenisch weiter zu forschen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das finde ich eine gute Idee. An dieser Stelle.
Spannend.
Ja, ich frage mich eher, findest du das denn angemessen, dass sie da einfach was loswerfen?
Weißt du, ich glaube, es ist eigentlich egal, wie sie es machen. Hauptsache, sie machen es nicht so, dass man am Ende sagen kann oder dass man am Ende annehmen muss, dass ein Mensch eine Entscheidung trifft. Das finde ich schon prinzipiell erstmal nicht total daneben in diesem Kontext. Ja? Ich als Mensch aus dem 21. Jahrhundert, als freiheitliebender Liberaler, sehe das ein bisschen grundsätzlich anders. Ja? Aber prinzipiell würde ich erstmal sagen, in dem Zeit und in dem Kontext der Zeit ist das ein total angemessenes Ding.
Also du würdest jetzt nicht mehr das loswerfen?
Ich würde nicht mehr das loswerfen, nein.
Warum?
Ich würde die Gesamtheit entscheiden lassen.
Also du würdest einen Mehrheitsentscheid machen?
Ja.
Und danach würde dann Josef nicht traurig sein, dass Gott ihn nicht erwählt hat, sondern pissig auf die, die ihn nicht gewählt haben.
Ich würde tatsächlich sagen, das ist ja der Punkt, wie ich grundsätzlich ja theologisch denke, dass Gott einfach am Ende auch scheißegal ist. Ja? Ob es Hänschen oder Böppchen machen, ist halt wurscht. Ja? Es geht einfach nur um die Haltung der Leute. Und es geht darum,
aber dass
die
Gott Gemeinschaft... Aber hat Gott keinen Plan mit Josef und...
Ja, da müssten wir nochmal theologisch tiefer gehen, was ich glaube, wie Gott das denkt.
Das finde ich gut. Das sollten wir auch noch bei Gelegenheit machen. Ja. Ein Gedanke dazu noch. Also ich hab dazu vorher tatsächlich ein wenig nachgelesen, weil ich das spannend fand mit dem Los. Habe natürlich da nicht nachgelesen, genau wie man das losgeworfen hat und welche Handbewegung dafür wichtig war. Mhm. Und ob man die Würfel vom Spiel dafür benutzt hat. Oh, ein Pasch! Jetzt dürfen wir selber wählen. So. Nee. Sondern was ich daran interessant fand, ist, dass im Alten Testament eine starke Polemik herrscht gegenüber so einer Art und Weise, Gottes Urteil herauszufinden, indem man in irgendwelche Gegenstände reinschaut. Also zum Beispiel Eingeweide untersucht oder Kaffeesatz lesen quasi, ne? Um Beispiel aus dem Satz.
Ja, wenn du jetzt hier Sega Fredo liest, dann hast du echt verloren.
Genau, schöner Bogen. So, und ja, der Kaffee schmeckt scheiße, na dann sollen wir ihn wohl nicht nehmen. Ja. Weiß nicht, vielleicht der Kaffee schmeckt scheiße, aber du sollst trotzdem diesen Kaffee trinken. Für Italien, Simon.
Italien. Wir sind im Herzen mit Kaffee so, bei euch.
Was ich sagen will, also es gibt eine ziemlich starke Reflexion davon, was geht und was nicht geht, um den Willen Gottes herauszufinden. Und was definitiv geht bei aller Polemik, ist das loszuwerfen. Und das liegt vielleicht einfach daran, dass es ein viel größeres Element von, in Anführungszeichen, Zufall im theologischen Gebrauch Alten Testaments und Neuen Testaments dann wohl Fügung hat, als wenn du irgendwo in ein Tier reinguckst und sagst, die Darmschlinge liegt aber so, dass ich sagen würde, das ist Justus. Weißt du? So, also es ist weniger menschliches Urteil dahinter und man, also was ich positiv daraus ziehen kann, ist, denen ist es wirklich wichtig, Gott am Ende die Entscheidung zu lassen und nicht selber gezinkt irgendwie oder durch Mehrheitsentscheid zu allzu menschlich vorzugehen. So, ich glaube, die sind von beiden Jungs komplett überzeugt, auch wenn sie sich fragen, ob wirklich einer mit drei Namen das werden muss. Oder vielleicht sogar denken, boah, der hat drei Namen, der ist so beliebt hier und in 120 jeder weiß, dass es Justus ist. Ja, auch obwohl wir ihn Barsabbas nennen, aber wir wissen eigentlich, er ist eigentlich ein Gerechter, ist ein Guter. Ja, weißt du? Also alle kennen ihn, der ist vielleicht super, super beliebt und der Typ, der keinen Beinamen hat, den vielleicht nicht alle so gut kennen, der wird es am Schluss, hat auch noch diesen Aspekt für mich. Und sie sagen das, also sie legen Wert darauf, dass Gott die Menschen besser kennt als sie selber. Und ganz egal, ob Gott da jetzt seine Finger so ins Spiel nimmt, wie man das erwartet hat. Zwei Sachen kann man festhalten. Das eine ist, sie sind Juden, die sich wie Juden verhalten. Ja, und das ganz positiv. Sie nehmen das, was im Alten Testament ganz klar ist, man wirft das los, das machen sie auch. So, ich glaube, das war bei der Verteilung der Termine der Priester, ne, wann die tätig sind, da wurde, glaube ich, auch das losgeworfen. Und wichtig, bei der Auswahl, welcher Stamm welchen Landesteil von Israel bekommt, wird auch das losgeworfen. Und hier werfen jetzt 11 das Los, um den 12. Stamm sozusagen, ist ja ein Symbol, ne, der 12. Jünger, wieder zu wählen. Und das Zweite, was man festhalten kann, ist, denen ist es super wichtig, dass Gott einen höheren Blick hat, ja, andere Gedanken, würde Jesaja formulieren sozusagen, als wir Menschen. und dass es in erster Linie auf seinen Willen ankommt. Ob man den halt finden kann und so, können wir tausendmal diskutieren. Aber diese Selbstbeschränkung und diese Hoffnung, dass Gott am Ende alles wohlfügt für sie und die Person da mit reinbringt, mit der sie, mit der Gott tun will, was er will, ob das jetzt besonders erfolgreich ist oder nicht. Ich meine, er hat Judas ausgewählt. Jesus hat ja nicht das losgeworfen. Jesus hat einen ausgewählt und der war scheiße. Aber es musste so, aber das musste so sein.
Ja.
Das musste, ja, wir mit allem Hintergrund, den wir über Judas schon hatten. Ja. Das musste so sein, das gehörte auch so. Und jetzt sitzen die da und denken sich, hey, Jesus ist nicht da. Ja, wen würde denn Jesus wählen? Wenn sie sich jetzt hinsetzen würden, what would Jesus do? Dann würden sie den klassischen Fehler machen und sich selbst zu Jesus machen. Was dieses Loswerfen ihnen ermöglicht, ist, dass sie sagen können, hey, Gott kann die Würfe fallen lassen, wie er will. Wenn er sich nicht damit einschert, dann ist es sein Ding. Ja, aber wir haben uns nicht das Recht genommen.
Ja, weißt du, aber da muss ich noch einen Einwurf haben.
Ja, wirf mal.
Ja, danke. Weißt du, du hast es ja auch vielleicht gerade so hast es ja schon gesagt und ich glaube, da würde ich dir sogar zustimmen, dass sie nämlich schon denken, beide sind dafür geeignet. Ja. Und dann werfen sie es los so, oh surprise, es ist einer, den sie wollen. Ja. Was ist denn mit allen anderen, ja, die eben nicht zu dieser Wahl aufgestellt wurden, ja, die gar nicht erst sozusagen relevant werden? Warum, wenn sie denn wirklich glauben, ja, ernsthaft glauben, dass Gott es entscheidet, dann kannst du halt auch das Los über alle werfen. Am Ende wird der Richtige, wird es trotzdem wieder Matti. Ja?
Vielleicht aber könnte man es vielleicht
eine Einschränkung reingezogen.
Vielleicht könnte man es ein bisschen beschleunigen, indem man einfach ja, ein paar genau. Runden Schere, Stein, Papier spielt vorher. Ja, und dann eben.
Schnick, Schnack, Schnuck, Action. Weißt du, das ist nämlich so das Ding. Also meine Kritik an der Stelle ist nämlich, das hat den Anschein von einer Neutralität, hat es aber eigentlich nicht.
Ja. Also, dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass es alles immer beschränkt ist. Wenn du jetzt an David denkst und an seine Salbung zum König, ja, wo alle Söhne vorgestellt werden und Samuel dann immer sagt, ach, der ist es auch nicht, hast du nicht noch irgendeinen übrig? Und der Vater dann sagt, ach ja, den Kleinsten, der hütet gerade die Schafe. Ja. Was soll der denn hier? Der wird es eh nicht. Und der ist es dann. Klar, wenn du das zum Vorbild nimmst, dann ist das natürlich hier alles Quatsch. Und wieso haben sie nicht David vom Feld geholt? Aber wir wissen überhaupt nichts darüber, wie sie auf die beiden gekommen sind und Benefit of the Doubt, ja, wenn das, was hier gebetsformartig dargestellt ist, tatsächlich ihre Haltung war, dann finde ich das erstmal sehr gesund.
Ja, das wirkt immer alles so nett, aber in Wirklichkeit ist es halt hochpolitisch und ich habe Zweifel. Ja.
Einige aber zweifelten.
Ja,
so heißt es auch bei Jesu Auferstehung.
Ja, mach halt. Ja, gib's mir. Ja, das ist es.
Viele glaubten, einige aber zweifeln. So, also. Und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Also, damit ist der Lack fertig. Ja. Das ist jetzt nicht Matthias, der Nachgewählte, sondern er ist jetzt voll einer von den 12. Er ist voll angenommen und gehört jetzt auch dazu. Damit ist die Sache rund.
Denken wir zumindest erstmal. Aber Gott, glaube ich, hat da noch ein Wörtchen mitzureden.
Deswegen gibt es ja noch ein paar Kapitel mehr in der Apostelgeschichte 1.
Ja, das ist dann übrigens meine Theorie bestätigt. So, wie dem auch sei, ja, das ist
das Ende.
Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit uns gewesen seid. Wir freuen uns darüber, wenn ihr euch einschaltet in diese Diskussion. Aber wie seht ihr das mit dem Loswerfen, angemessen oder nicht? Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr euch entscheiden müsst? Ich glaube, es gibt einige Leute, die solche Rituale durchaus auch heute noch haben. Ja. Gottes Wille, kann man den einfach so erlosen? Wer den Kürzeren zieht, den mag Gott nicht so gerne. So viele Fragen, die sich anschließen. Vielleicht Stoff für Sonderfolgen oder was auch immer. Wenn ihr wollt, dass wir Sonderfolgen machen, dann schreibt uns doch einfach eure Meinung. Dann sehen wir, was so auf dem Spiel steht. Wir freuen uns auch über Mails. Ja, manche schreiben auch manchmal längere Mails. Haut raus, ihr habt doch gerade ganz viel Zeit, wie die Pastoren alle meinen. Ja, deswegen bombardieren sie alle mit E-Mails, weil alle ja jetzt zu Hause sind. So wie wir Pastoren, kann man denen eine lange E-Mail schreiben. Also schreibt uns doch mal eine lange E-Mail.
Achtet auf eure Hygiene, ja. Wenn ihr Mundschutz tragt, tragt ihr den nicht für euch, sondern ihr tragt ihn für andere. Und was man auch empfehlen kann, das sage ich auch dir, Lukas, ja, rasiert ihr den Bart, ist einer der Hauptinfektionsherde im Gesicht eines Mannes.
Ja, ein Herd, er ist auch warm. Das ist auch so.
So sieht's
aus. Scharf und heiß ist er auch.
So sieht's aus.
Leute, wie auch immer ihr es handhabt, der Bart im Herzen, ja, den kann uns keiner nehmen. Und das ist der Bart im Herzen eben.
Deswegen bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.